Danke, Marc, fürs Miteinnehmen in die Perspektive von Hoffnung, die man in dieser Welt drin durchaus vorfindet, in der unterschiedlichsten Art und Weise, wie wir es von dem Brian Johnson dürfen mitbekommen. Hoffnung weitersagen. Ich glaube, die Welt hat es nötig, dass wir Christen Hoffnung einträgt, Hoffnung weitersagt. Wir haben letzten Sonntag im offenen Mikrofon ja auch die Frage gestellt, ja, was ist denn mit den Menschen, die hoffnungslos sind im Spital, krank, die vielleicht den Tod vor Augen haben, ohne die Hoffnung zu haben. Und nicht umsonst gibt es ja die Redewendung hoffnungslos verloren. Die Bibel redet davon, dass Menschen, die diese Hoffnung in Jesus Christus nicht in sich tragen, hoffnungslos verloren sind. Und das zeugt oder zeigt etwas von dieser Dringlichkeit, die wir Christen in uns tragen, von dem Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Hoffnung weiterzuzeigen. Und wenn wir uns heute miteinander darauf einlassen, dann tauchen wir zusammen ein, in eine Begebenheit, die uns in der Apostelgeschichte aufgezeigt wird. Wir tauchen zusammen ein ins Kapitel 3 und 4 von der Apostelgeschichte. Für das sitze ich jetzt da über. Sie tauchen. Der Petrus und der Johannes, die sind auf dem Weg in den Tempel. Sie wollen zum offiziellen Nachmittagsgebet gehen, am Mittag, am 3. Beim Tempeleingang sitzt ein gelähmter Mann. Über 40 Jahre alt ist er. Noch nie in seinem Leben hat er laufen können. Jeden Tag hat man ihn dort zu der Türe vom Tempeleingang hergesetzt, damit er Menschen hat können bitten, dass sie ihm irgendein bisschen Geld geben für seinen Lebensunterhalt. Wo der Petrus und Johannes an ihm vorbeikommen sind, ist etwas passiert. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du an einem Menschen vorbeikommst, der so am Boden sitzt und bettelt. Die einen von uns werden vielleicht die Strassenseite wechseln, wenn es möglich ist. Andere versuchen aktiv zu ignorieren, wer dort sitzt. Und wieder andere gehen vielleicht vorbei und legen ein paar Franken im Becher. Johannes und Petrus sind auf den Mann zugegangen, haben ihn angeschaut. Und es ist ihnen richtig etwas von dieser hoffnungsvollen Erwartung entgegengekommen, dass sie dem Mann etwas geben. Da sagt der Petrus zu ihm: Ich habe kein Silber und kein Gold für dich. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und er hat dem Mann die Hand genommen, hat ihm auf die Beine geholfen. Der ist aufgesprungen, über 40 Jahre hat er das nicht können. Er ist aufgesprungen, ist umgehüpft, umgetanzt, hat Gott gelobt. Ein riesiges Wunder ist passiert. Und alle Menschen haben nur staunen, weil sie haben den kennt, der seit 40 Jahren Tag für Tag dort vor der Tür gesessen ist und um Almosen gebetet hat. Jahrzehntelang war er dort. Ist man an ihm vorbeigelaufen. Mal hat man etwas reintun, mal nicht. Und jetzt gumpet und springt er um, lobt er Gott. Ein gewaltiges Wunder. Unverständnis. Staunen. Wo der Petrus das wahrnimmt, sagt er zu ihnen: Ihr Menschen von Israel, was ist daran so erstaunlich? Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott all unserer Vorfahren, der seinen Knecht durch diese Tat verherrlicht. Seinen Knecht Jesus. Was staunen dir so komisch ins Zeug raus? 40 Jahre ist er da gesessen, gelähmt. hat keinen Fuß vor den anderen gebracht. Jetzt kommt er rum, springt und lobt Gott. Alle staunen und sind verwundert. Und Petrus sagt, was staunet ihr so? Und was glaubt ihr eigentlich, dass unsere Frömmigkeit, dass unsere Kraft den Mann geheilt hat? Nicht wir sind es gewesen, sondern die Kraft von Jesus Christus. Gott selber, der Gott von unseren Vorfahren, hat Jesus, seinen Knecht, durch diese Tat verherrlicht. Und dann geht der Petrus weiter und predigt Evangelium. Er redet zu diesen Menschen und zeigt ihnen auf, was passiert ist. Warum, dass Jesus überhaupt in die Welt gekommen ist. Was, dass in der vergangenen Woche passiert ist in Jerusalem. Dass man ihn, der einzig Heilige und Gerechte, zum Tod verurteilt hat. Ans Kreuz geschlagen, umgebracht. Aber dass er nicht tot geblieben ist, sondern dass er von den Toten auferstanden ist und lebt. Dass er zur Rechten vom Vater sitzt. Und darum, weil das so ist, ruft der Petrus die Leute auf. Kehret um. Bekennet eure Sünden. Wendet euch von eurem gottlosen Leben ab und wendet euch am lebendigen Gott zu. Und das Gewaltige ist, dass an diesem Tag einmal mehr Hunderte von Menschen zum Glauben an Jesus gefunden haben. Hunderte von Menschen sind dazugekommen. Während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. Als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beispiel oder zum Beweis dafür Jesus nannten, waren sie höchst beunruhigt. Sie ließen die beiden festnehmen, und weil es schon Abend geworden war, sperrten sie bis zum Morgen ein. Doch viele der Menschen, die Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Wirklich erweckliche Zustände in Jerusalem. Man möge uns erinnern, es ist noch nicht ganz so lange her, wo der Petrus ab Pfingsten predigt hat und dort 3000 Menschen sich taufen lassen. Jetzt, nicht lange Zeit danach, ist schon die Rede von 5000 Gläubigen, mal nur die Männer gerechnet, Frauen und Kinder noch nicht einmal dabei. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes sowie den Ältesten und Schriftgelehrten. Der hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt, mit welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Wollt ihr wissen, wen er geheilt hat oder wie er geheilt wurde? Ich erkläre euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen von Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen könnten, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt. Wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer waren, ohne besondere Bildung. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis von Jesus angehört hatten. Doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Also schickten sie Johannes und Petrus hinaus, um sich zu beraten. Was sollen wir mit diesen Menschen machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon.
Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen und zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten: Was meint ihr, will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut. Doch schließlich ließen sie sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk hervorzurufen. Denn alle Menschen lobten Gott für das Wunder, das geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre lang gelähmt gewesen ist. Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die Obersten und Priester und Ältesten gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David zu deinem Diener gesagt: Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergeblich Pläne gegen mich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in deiner Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, verschworen. Ihn hast du gesalbt. Gegen ihn sind sie gewesen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem eigenen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechts Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. An diesem Punkt und an dieser Stelle können wir jetzt ganz einfach zusammenfassen und sagen: Okay, genau das ist es. Mehr Zeichen, mehr Wunder, mehr Heiliger Geist. Dann können wir auch mutig und hoffnungsvoll von dieser Botschaft von Jesus reden und sie verkünden. Die Freiheit in Christus verbreiten. Wir sollten einfach mehr beten. Das gibt der Text doch ganz eindeutig her. Der Petrus und Johannes, die sind auf dem Weg zum regelmäßigen Nachmittagsgebet. Ist für sie völlig logisch gewesen, dass sie dort hergehen, wo sie Teil von dem Wunder geworden sind, wo Jesus tun hat. Aus dem heraus haben sie nachher Evangelium predigt in Kraft und Selbstverständlichkeit, wie sogar die Schriftgelehrten und Pharisäer dann erstaunt worden sind. Und wo sie freigelassen worden sind, ist das Erste, was sie gemacht haben, sich mit ihren Christenkollegen zu versammeln und wiederum ins Gebet einzusteigen. Gott zu loben und zu preisen, ist doch völlig klar. Mehr beten ist die Lösung. Damit glauben Menschen die hoffnungsvolle Botschaft, die Jesus gehört, damit mehr Menschen mit dieser Hoffnung angesteckt und im positiven Sinn infiziert werden, einfach mehr beten. Die Gläubigen haben es erlebt.
wie der Heilige Geist kam, ist. Zuerst der Petrus, der erfüllt worden ist, um dann so ein kräftiger Zeuge sein. Und nachher, wo sie versammelt sind im Haus, wo sogar die Erde bebt und das ganze Haus gewackelt hat. Mehr Zeichen, mehr Wunder, mehr Kraft Gottes. Dann ist Erweckung garantiert. Aber ist es so? Macht sich der Keller da vorne nicht einfach zu einfach? Wenn er der Kirche, der Gemeinde sagt, wir müssen einfach mehr beten. Ich bin überzeugt davon, dass Beten gut ist. Und ich glaube, letztlich darum hat der Paulus in dieser Wichtigkeit an fast alle von seinen Gemeinden genau das geschrieben. Er schreibt es der Gemeinde auf Ephesus, Kapitel 6, auf die Gemeinde auf Philippi, Kapitel 4, der Gemeinde auf Kolossä in Kapitel 4, dass sie sollen inständig und anhaltend und immerzu beten. Wenn da nicht eine Überzeugung dafür da war, dass das wichtig und gut und notwendig ist, hat das der Paulus in seinen Briefen ja nicht geschrieben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja, das kann ich ja noch anerkennen, das glaube ich ja auch noch. Beten, das ist gut und das ist wichtig und mehr beten ist auch gut, aber ehrlich gesagt, ich weiß im Fall gar nicht, wann ich immer beten soll. Mir fehlen die richtigen Worte dazu, denn ist auch der Paulus der, der uns aufzeigt und sagt, du bist nicht die Erste oder der Erste, wo das passiert. Der Römer Christen schreibt er nämlich im Kapitel 8, wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, müssen wir mit Geduld und Zuversicht darauf warten. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, warum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt. Denn der Geist bittet für die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Bei aller Überzeugung, die ich habe, dass Beten gut und wichtig und notwendig ist, im Zusammenhang mit Hoffnung weitersagen, bin ich gerade so überzeugt, dass es beim Beten nicht einfach nur darum geht, meine Ziele zu verfolgen. Dass das geschieht, wo ich will. Natürlich, wir sollen den Herr um alles bitten, mit allem in Danksagung bitten und flehen, sagt Paulus, natürlich. Bin aber überzeugt, dass es nicht hauptsächlich um meine Zeit geht. Natürlich hat Jesus Gleichnis von der bittenden Witwe in Lukas 18 ins Feld geführt, wo er aufzeigt und sagt, die hat unablässig bei dem ungerechten Richter nachgebaut, bis er ihr Recht zugesprochen hat. Um wie viel mehr wird der gerechte Vater im Himmel seinen Kind zum Recht verhelfen, dort, wo sie ihn darum bittet? Natürlich. Wir sind eingeladen, zu bitten, zu ringen, zu beten, zu flehen, das, was uns bewegt, im Blick aufs Leben in dieser Welt, wo an so vielen Punkten hoffnungslos verloren ist. Gleichzeitig sehen wir aber auch im Wort Gottes, dass es eben nicht nur um mich und unsere Wünsche und Anliegen geht, sondern um die Ehre vom Herrn. Der Mark hat aus der Predigt vom letzten Sonntag rausgenommen. Ja, Gott ehren bedeutet auf ihn hoffen. Gott ehren bedeutet auf ihn vertrauen, auch in hoffnungslosen Situationen. Und bei mir im Büro, da hängt ein Zitat, das ich immer mal wieder anschaue, von John Piper. Der hat gesagt, Mission ist nicht das endgültige Ziel unseres Auftrags als Christen. Anbetung ist es. Mission existiert, weil Anbetung fehlt. Mehr Menschen sollen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Mehr Menschen sollen von der Hoffnung von Jesus Christus angesteckt werden. Mehr Menschen sollen in die Anbetung von Gott einkommen. Das ist das Ziel von unserem Unterwegssein. Das ist das Ziel, wo wir darauf herleben. Das ist das Ziel, wo wir darauf herbeten. Und ich glaube,
dass das dort passiert, wo wir in einem anhaltenden, regelmäßigen geistlichen Leben so unterwegs sind. Wir haben von Petrus und Johannes gehört, sie sind zum ganz normalen Nachmittagsgebet in den Tempel gegangen. Wir wissen von Jesus, dass er nach seiner Gewohnheit in den Tempel oder in die Synagoge oder in die Stille mit seinem Vater gegangen ist, um zu beten und zu bewegen, was da so ansteht. Anbetung Gottes ist das Ziel. Auch das Ziel von dem, dass wir seine Hoffnung weitertragen in die Welt. Dass wir seine Hoffnung weitersagen, den Menschen, die die Hoffnung noch nicht in sich haben. Dass sie ihr findet in ein hoffnungsvolles Leben. Ihr findet in die Anbetung von Gott selber. Gebet, Heiliger Geist, Zeichen und Wunder, all das begegnet uns in diesen zwei Kapiteln Apostelgeschichte 3 und 4 in einer geballten Art und Weise. Und überhaupt im Neuen Testament merken wir, dass diese Sachen sehr enge Begleiter gewesen sind von dem Hoffnung weitersagen. Von dem Hoffnung weitertragen. Beim mutigen Weitersagen von der Hoffnungen Botschaft, hoffnungsvolle Botschaft von Jesus Christus. Der Paulus ist sich nämlich auch dem bewusst gewesen. Nicht umsonst hat er der Gemeinde und den Christen einfach angesagt, was wir schon gehört haben, sie sollen anhaltend und inständig und immerwährend im Gebet sein und dran sein. Er sagt der Gemeinde nämlich auch, dass sie sich immer wieder sollen erfüllen lassen vom Heiligen Geist, Römer 15. Er sagt, sie sollen sich ausstrecken nach den Gaben vom Geist, die sie brauchen, um ihren Dienst in dieser Welt drin zu tun und zu leben, 1. Korinther 14. Und sie sollen die Einheit in dem Heiligen Geist bewahren, achtsam mit dieser umgehen. Also Kraft vom Heiligen Geist mitten unter den Gläubigen, Epheser 4. Also kraftvolles Wirken Gottes mitten unter uns. Durch das darf Frieden und Hoffnung zuallererst in unseren Herzen einkehren und immer grösser werden. Und aus dem heraus dürfen wir Freiheit und Mut empfangen, um den Frieden und die Hoffnung auch in die Welt einzutragen, weiter zu erzählen. Und weder Petrus und Johannes sagen, wir können nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Und wahrscheinlich ist das einer der Schlüssel. Einer von den Schlüsseln, dass das, was sie da sagen, ja merklich eben bei ihnen und bei ihrem Erleben anfängt. Dass sie nicht irgendwie vom Hörensagen berichtet. Irgendetwas, was sie mal aufgeschnappt haben, wo irgendwo mal Thema war, wo irgendein Theologe vielleicht einmal geschrieben hat. Sondern wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Dort, wo wir unsere Gottesbeziehung in einer Regelmäßigkeit leben, dort, wo wir im Gebet und in der Arbeit die Gottes unterwegs sind, dort, wo wir einen lebendigen Glauben leben, dort wage ich zu behaupten, dort werden auch wir Sehende und Hörende sein. Dort werden auch wir Menschen, wie Petrus und Johannes, die sagen, wir können nicht aufhören, von dem erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Dort, wo wir das Heil und die Heiligung vom lebendigen Gott am eigenen Leib erfahren haben. Dort, wo Gottes Kraft wirksam geworden ist in der Vergebung von unserer Sünde. Wo vielleicht wirksam geworden ist in der Heilung von einer Krankheit. Wo vielleicht wirksam geworden ist im Zugeständnis von einer übernatürlichen Gabe. Wir können nicht aufhören von dem berichten, was wir gesehen und gehört haben. Und vielleicht ist die Lösung eben die, dass wir die Offenbarung beim Sehen und Hören machen. Wir persönlich, die da und dort schon so lange mit dem lebendigen Gott unterwegs sind, dass wir uns ausstrecken im Gebet, dass wir uns ausstrecken in der Anbetung, dass wir uns ausstrecken nach Gaben vom Geist und dass wir Gott darum bitten, zu sehen und zu hören. Dass sich der Friede in unseren Herzen breit macht, dass die Hoffnung gross ist und dass es auch uns so geht, dass wir sagen, wir können nicht anders, als von dem berichten, was wir sehen und was wir hören. Und in all dem drin dürfen wir uns dann noch bewusst sein, dass es auch den Apostel,
nicht immer so gegangen ist, dass sie Zeichen und Wunder gesehen haben, gigantische Erweckungen erlebt haben, hunderte, ja tausende Menschen zum Glauben gekommen sind, riesige Gemeinden zum Boden ausgewachsen sind. Nein, auch sie haben Verfolgung, Verleumdung und massivste Anfindungen erlebt. Auch sie sind damit konfrontiert gewesen, was es heisst, wenn es Schwierigkeiten gibt. In einer Welt drin, wo so gottlos und hoffnungslos ist. Und genau in so einer Zeit schreibt dann der Petrus einige Jahre später seinen Brief. Und er schreibt den Brief zu selben Zeitpunkt dann schon an die verfolgte und zerstreute Gemeinde in Kleinasien, wenn er ihnen sagt, hebt keine Angst und seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens, dort, wo ihr seht und hört, was für eine gewaltige Kraft in ihm ist. Wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Aber freundlich und mit Achtung für die anderen. Bewahrt euch ein reines Gewissen. Wenn dann jemand etwas Böses über euch sagt, wird er beschämt werden, weil euer vorbildliches Leben mit Christus ihn Lügen straft. Paulus ermutigt Christheit in der Zerstreuung, in der Verfolgung, weiterhin mutig zu sein, keine Angst zu haben, hoffnungsvoll das Leben mit Jesus zu leben und immer und überall bereit zu sein, von dieser Hoffnung zu erzählen, über diese Hoffnung Rechenschaft abzugeben oder zu erklären, wo die denn herkommt, dass die eben nicht von einem Joint kommt, dass ich so zufrieden und easy peasy kann durchs Leben gehen, sondern will einen ganz anderen Frieden. Mein Herz erfüllt. Eine ganz andere Hoffnung über mein Leben raus in die Ewigkeit führt. Ein ganz anderes ewiges Leben Realität ist in meinem Denken, in meinem Glauben, in meinem Herzen. Also so eins, wie wir es gehört haben von dem Tech-Milliardär. Und darum lade ich uns heute Morgen zu vier Aufgaben, ist zu viel gesagt oder falsch gesagt. Ruf uns dazu auf, in vier Bereichen in Bewegung zu kommen. Und zwar, lass uns aufmachen zu beten. Bewusst und viel zu beten. Und zwar ganz persönlich, du für dich allein oder als Familie miteinander oder in Gebets- und Kleingruppen oder auch als ganze Gemeinde zu beten. Wenn es nämlich darum geht, die Hoffnung weiterzutragen in die Welt raus, sehen wir es im Neuen Testament drin durchs Band, dass das ein Miteinander war, ein Miteinander ringen um Freimut und Freiheit und Freude und Hoffnung. Lass uns beten. Nicht als christliche Plattitüden-Aussage, sondern als ernst gemeinten Aufruf. Lass uns beten, bewusst und viel. Zweite Einladung oder Aufruf, strecken wir uns persönlich und gemeinsam aus nach der Fülle vom Heiligen Geist. Wir merken im Neuen Testament an verschiedenen Punkten, es ist nicht die Frage von, habe ich Heiligen Geist oder habe ich ihn nicht, sondern er ist da und dann gibt es in das hier durchaus Moment von der Erfüllung, wie wir es im Text auch gehört haben. Strecken wir uns persönlich und miteinander aus, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Strecken wir uns aus nach den Gaben vom Geist, die kraftvoll am Werk sind. Und da ein kleiner Hinweis, wir sind am Planen und Organisieren von einem Seminar in diesem Frühling drin, rund um Leidenschaft und Gaben vom Geist, wo wir uns miteinander darauf einlassen wollen. Und vielleicht ist das für dich ein Thema, wo du sagst, mal, da wird dir mal reintauchen, dann merkt ihr das schon mal vor, der Flyer kommt nächstens raus. Strecken wir uns aus nach der Kraft vom Heiligen Geist. Das Dritte, was ich uns dazu einlade, ist, dass wir unsere Augen und Herzen offen lassen für Menschen und Situationen, wo wir nicht mit Silber und Gold helfen sollen, sondern im Namen von Jesus und seiner Kraft. Achtsam im Leben, wahrnehmen, nicht einen Bogen drumherum machen, nicht gleichgültig vorbeigehen, sondern wahrnehmen, wo Menschen sind, die Hilfe brauchen. Nicht, indem wir sie mit Gold und Silber überhäufen, sondern indem sie Kraft von Jesus Christus erleben und erfahren. Und mit dem meine ich nicht, dass wir uns aufmachen und wild durch die Strasse gehen und jeder, der irgendwo kränklich aussieht, sagt, ich bete für dich um Heilung. Sondern achtsam. Es kann durchaus sein, dass der Moment kommt, wo das Fenster aufgeht und du sollst um Heilung beten. Und es gibt andere Momente, wo das Fenster nicht offen ist. Ein Petrus hat es erlebt, ein Paulus hat es erlebt und sieht ihnen immer wieder Menschen. Es hat offene Fenster gegeben, wo man um Heilung gebetet hat und Menschen geheilt worden sind auf wundersamste Art und Weise. Es hat andere Momente gegeben, wo die Fenster nicht offen gewesen sind. Lass uns achtsam unterwegs sein, Augen vom Herz offen haben und merken, wo ist es dran, im Namen von Jesus und seiner Kraft zu helfen. Und das Vierte, was ich dazu einlade, hebt auch mir keine Angst, die Hoffnung weiter zu erzählen, die in unseren Herzen ist. So wie der Petrus die Gemeinde in der Zerstreuung, in der Verfolgung aufgerufen hat und gesagt, ihr müsst keine Angst haben, sollen auch wir furchtlos sein. Es ist eine gewaltige Hoffnung, die unsere Herzen erfüllt und wo wir dürfen teilen und mitteilen. Zu diesen vier Sachen lade ich uns ein zum Abschluss der Predigt. Nehmen wir die mit, lassen wir uns von Gott und seinem Wort ansprechen. Fragen wir, wo ist es dran? Vielleicht gerade in der kommenden Stunde, in den kommenden Tagen. Herr, was ist der Punkt, wo du mir aufs Herz legst und mit mir einen Schritt willst gehen? Ich dann bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dieses Wort dürfen haben, das uns in so vielerlei Hinsicht und in so unterschiedlichen Facetten anspricht, begegnet, herausfordert, aber auch von dem Frieden und von dieser Hoffnung berichtet, wie du Menschen erfüllt hast, wie deine Kraft am Werk war. Danke vielmals, Herr. Ist das nicht nur Vergangenheit, sondern darf das Realität sein und vielleicht noch mehr werden in unserem Leben drin? Schenke uns eine Begeisterung fürs Gebet, der Lobpreis, die Anbetung von dir, weil es dir gebührt. Mach uns mutig im Erwarten der Fülle vom Geist und deiner Gaben. Mach uns achtsam, Herr, im Umgang mit Menschen, wo wir in deinem Namen und in deiner Kraft sollen Handelnde sein, Erwartende, Segnende. Und Herr, nimm du uns Angst, wo Angst da ist, und mach uns zu mutigen Zeuginnen und Zeugen von dir, dass die Hoffnung, die wir in uns tragen, nicht bei uns bleibt, sondern noch viele Menschen dürfen erreichen und noch viele dazukommen, die in die Anbetung und den Lobpreis mit einstimmen. Amen.